Guten Morgen, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auch, dass die Reihen noch so voll geworden sind, wie Heike schon gesagt hat, vorhin war fast niemand da. Anfang Oktober wurden die neuen Zahlen von der Stadt Tisa rausgebracht. Wer hat am meisten Follower bei Instagram, TikTok, Twitter und Co.? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber auf jeden Fall hat Cristiano Ronaldo mit rund 608 Millionen Follower die meisten Follower bei Instagram. Bei TikTok, also das ist so die neuere Version von Instagram, wo man so kleine Filme und so machen kann, für die das nicht wissen, da ist es Carbon Lamay mit 162 Millionen Follower. Das ist ein italienischer Komiker. Ich musste den auch googeln. Da dachte ich mir, oh, wie alt bin ich, der mit den meisten Followern auf TikTok, und ich weiß doch nicht mehr, wer das ist. Aber vielleicht ist es euch bekannter, auf Twitter führt der reichste Mensch der Welt Elon Musk die Liste an mit 159 Millionen, und direkt danach kommt Barack Obama. Also das sind so die Menschen, die die meisten Follower haben. Und in meiner Predigt heute Morgen soll es auch um Follower gehen, aber um Follower wie dich und mich, weil wir Nachfolger von Jesus sind. Und es soll um Nachfolge und Jüngerschaft gehen, und ich glaube, das sieht ganz anders aus, als dass wir große Instagram Seiten haben und darf, oder auch Jesus hat kein Instagram, sondern wir folgen ihm ganz persönlich, so wie wir sind. Und darum soll es heute Morgen gehen. Genau. Und meine Präsentation hat es heute Morgen irgendwie ein bisschen verschoben, also seht mir nach, wenn die jetzt nicht so perfekt ist. Genau, weil irgendwie die Programme haben das nicht so ganz hinbekommen, aber es gibt eine. Ich glaube, Jüngerschaft ist ein wichtiges Thema für uns als Gemeinde. Denn Glaube und Nachfolge, und das kann man vielleicht auch manchmal synonym verwenden, Jüngerschaft, gehören zusammen. Glaube, würde ich sagen, ist Nachfolge. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiges Thema für uns als Gemeinde, weil es jeden Einzelnen von uns ganz persönlich betrifft und uns als Gemeinde. Jesus fordert von uns Nachfolge. In Johannes 13, Vers 5 steht: Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt, tut, was ich getan habe. Und damit finde ich es Jüngerschaft keine Option für unseren Glauben oder für meinen Glauben, sondern es gehört zu meinem Glauben dazu. Und ein recht bekannter Pastor, Rick Warren, sagt, genau, Jüngerschaft ist der Prozess, in dem Menschen geholfen wird, in ihren Gedanken, Gefühlen und Handlungen Christus ähnlicher zu werden. Dieser Prozess beginnt, wenn sich eine Person bewusst für Jesus Christus entscheidet und dadurch neues Leben bekommt und setzt sich für den Rest ihres Lebens fort. Das bedeutet für mich, als Jünger haben wir nie ausgelernt. Und ganz egal, ob du noch ganz neu im Glauben bist und heute Morgen hierher gekommen bist oder ob du gerade im Thema Glauben schon ein echter Senior bist, auch dich betrifft das Thema Jüngerschaft noch. Und beim Thema Jüngerschaft, würde ich sagen, geht es auch nicht nur um uns persönlich, wie wir wachsen können, sondern auch um die anderen um uns herum. Und Jesus hat uns nämlich auch den Auftrag gegeben, und wenn man es genau liest, ist es sogar sein letzter Wille gewesen. Und oft legen wir da ja viel Wert drauf, was, wenn Menschen den letzten Willen sagen. Jesus sagt nämlich in Matthäus 28, Vers 19, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Das ist der Auftrag, den wir bekommen haben. Und deshalb haben wir uns das auch als Gemeinde auf unsere Fahne geschrieben. In unserer Vision steht unter anderem, wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen, das ist der erste Schritt, und dann, dass sie Jesus immer ähnlicher werden. Und genau das ist Jüngerschaft. Und wie sieht Jüngerschaft für uns heute aber aus? Was bedeutet es, Jüngerschaft zu leben? Wie können wir Jesu Auftrag, alle Völker zu Jünger zu machen, heute im 21. Jahrhundert, leben wir ganz persönlich, aber auch wir als Gemeinde? Darum soll es heute Morgen gehen. Und in der Bibel finden wir ziemlich viele Beispiele davon, zum Beispiel des Paulus, einem Meister, würde ich sagen, was Jüngerschaft angeht, und vielleicht auch Mentor zu sein und Menschen zu Jüngern zu machen. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte nochmal ganz neu auch auf Jesus schauen, wie er als allererstes Jüngerschaft gelebt hat in der Bibel. Und dann möchte ich mit euch immer ein bisschen auf die Bibel schauen. Wie hat Jesus das gelebt, und dann versuchen, das zu übertragen? Was bedeutet das für uns im 21. Jahrhundert, oder wie können wir das umsetzen? Und als erstes, genau, geht es um den Berufungsprozess. Komm, folge mir nach. Um Jüngerschaft zu leben, braucht man nämlich erstmal Jünger. Und Jesus ist auch irgendwann losgestartet und hat sich seine Jünger ausgesucht und hat sie berufen, ihnen zu folgen. Da lese ich aus Matthäus 4, 18 bis 22. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Es waren Brüder, Simon und auch Petrus genannt und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Jesus erwählte einzelne Männer, ihm zu folgen, seine Jünger zu sein. Und das war zur damaligen Zeit ganz normal. Es gab verschiedene Rabbiner, die ihre Jünger berufen haben und ihnen quasi gesagt haben, kommt und folge mir nach und lernt von mir. Und wenn man zur damaligen Zeit gesagt bekommen hat, folge mir nach, dann bedeutete, dass sich das Leben von dem Zeitpunkt an radikal geändert hat. Sie haben das alte Leben quasi ist gestorben und es hat ein neues Leben begonnen. Das war nicht nur so von Jesus, wir kennen das vielleicht auch in unseren christlichen Floskeln oder wenn wir dazu aufrufen, dass Menschen sich für Jesus entscheiden, dass man das alte Leben stirbt und ein neues beginnt. Das war früher zur damaligen Zeit ganz normal, wenn man einem Rabbiner oder einem besonderen Lehrer gefolgt ist. Und sie sind denen gefolgt, wenn sie berufen wurden und haben die Regeln und die Werte, die dieser Rabbiner, dieser Lehrer gelebt hat, komplett für sich angenommen und den Lebensstil von dem Rabbiner übernommen. Und die Jünger wurden nicht einfach nur Fans von Jesus, so wie wir das vielleicht manchmal machen oder auch von Instagram und TikTok kennen, wo wir ab und zu im Internet mal vorbeischauen und schauen, was gerade wieder Neues gibt, sondern sie sind Jesus gefolgt und wurden Follower, weil sie ihm auf Schritt und Tritt gefolgt sind. Sie sind mitgegangen und sie gaben alles auf, was sie hatten. Sie ließen ihre Familien zurück und begleiteten Jesus wirklich auf Schritt und Tritt und waren bereit, auch seine Lehren anzunehmen, von ihm zu lernen in jedem Bereich ihres Lebens. Jesus nachzufolgen bedeutet, dorthin zu gehen, wo er hingeht, das zu tun, was er tut, dem zu vertrauen und zu glauben, was er sagt und so zu lieben, wie er liebt. Ich lese es nochmal. Jesus nachzufolgen bedeutet, dorthin zu gehen, wo er hingeht, das zu tun, was er tut, dem zu vertrauen und zu glauben, was er sagt und so zu lieben, wie er liebt. Wie kann das für uns heute aussehen? Heute ist Jesus ja nicht mehr auf der Erde und kommt nicht und sagt, folge mir nach, in dem Sinne, und wir gehen einfach bei Jesus mit. Aber auch heute noch beruft Jesus Menschen und sagt zum Beispiel Andi, Jenny, Dirk, Heike, komm, folge mir nach. Und genau wie damals darfst du entscheiden, ob du mitgehst oder nicht. Und ich glaube, dass Jesus auch heute noch genau das Gleiche meint wie damals, wenn er sagt, komm, folge mir nach, dass du ihm komplett nachfolgst. Und ich glaube, wir alle, und darin auch ich Profi, haben unser Leben ganz gut mit Jesus oder Jesus in unser Leben gut integriert. Und eigentlich wollte ich euch jetzt ein Diagramm zeigen, das hat aber nicht funktioniert, aber ihr habt alle genug Fantasie und könnt euch ein Kuchenstück vorstellen oder einen Kuchen, den man in verschiedene große Stücke einteilen kann. Und jeder von uns gibt, wenn er so sein Leben betrachtet, verschiedenen Bereichen ein Stück Kuchen. Zum Beispiel der Familie, wo ihr gerne Zeit mit verbringt, wo ihr euch rein investiert. Dann geben wir häufig der Arbeit viel zu große Stück Kuchen. Oft, wenn ich so darüber nachdenke, die bekommen welches. Dann haben wir noch Hobbys, die kriegen auch ein Stück Kuchen. Dann vielleicht, dass wir uns um unsere Gesundheit kümmern müssen, bekommt auch ein Stück von diesem großen Kreis. Und dann geben wir Jesus und der Gemeinde auch einen Teil. Oder auf jeden Fall auch Jesus. Und das hört sich grundsätzlich ganz gut an. Aber Jesus zu folgen bedeutet ihm nicht nur ein Teil des Kuchenstück deines Lebens zu geben, sondern ihm zum Rand deines Kuchens zu machen. Der Kuchen, würde ich sagen, braucht auch so einen Rand, der alles zusammenhält. Und Jesus soll jeden Bereich des Lebens prägen. Er möchte dein ganzes Leben, dein Glaube, Jesus soll jeden Bereich deines Lebens bestimmen. Und er möchte nicht nur ein Teil von deinem Kuchenstück oder von deinem Kuchen im Leben sein, sondern er möchte komplett drumherum sein und jeden Bereich deines Lebens bestimmen. Und was Jesus anbietet, sind nicht isolierte Tipps für einzelne Bereiche, sondern ein ganzheitlicher Ansatz zum richtigen Leben. Und die Jüngerschaft beginnt, würde ich sagen, wenn du dein Kuchenstück Jesus herausnimmst aus deinem Leben und ihm zum Rand oder man kann auch sagen zum Fundament deines Lebens machst. Und er dein ganzes Leben bestimmen darf. Das ist die Frage, die ich dir heute Morgen in dem ersten Punkt stellen möchte. Möchtest du das? Möchtest du das vielleicht ganz zum ersten Mal entscheiden oder auch vielleicht wieder neu dir bewusst machen, ich möchte, dass Jesus der Rand von meinem Kuchen wird und nicht nur ein Teil von meinem Leben ist, wo ich ab und zu mal vorbeischauen kann oder das irgendwie gut nutzen kann, wenn es mir reinpasst, sondern dass Jesus wirklich das Fundament oder der Rand deines Kuchens ist, der jeden Bereich deines Lebens prägen darf. Denn genau wie damals bedeutet es, Jesus nachzufolgen, dorthin zu gehen, wo er hingeht, das zu tun, was er tut, dem zu vertrauen und zu glauben, was er sagt und so zu lieben, wie er liebt. Und dann gibt Jesus uns Freiheit und Freude, das hat er uns versprochen. Und häufig erlebe ich auch einen inneren Frieden und Gelassenheit, weil Jesus mein Leben bestimmen darf und ich die auch schwierigen Herausforderungen meines Lebens mit ihm angehen darf. Und trotzdem weiß ich auch, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, Jesus zu folgen. Und manchmal bedeutet Jüngerschaft auch Opferbereitschaft und Gehorsam. Und dieser Gehorsam ist, finde ich, nicht immer ganz einfach, gerade in der Welt, wo wir heute leben. Und das will ich auch nicht verschweigen und nur sagen, wie toll Jüngerschaft ist und dass es immer ein Freudenfest ist. Ganz viele Zeiten sind so, aber manchmal bedeutet es auch echte Opferbereitschaft, wenn er mein ganzes Leben bestimmen darf. Und das bedeutet nämlich, dass ich ihn nicht einfach beiseite schiebe, wenn es mir gerade nicht reinpasst. Oder er ist kein Hobby, mit dem ich Zeit verbringen kann, wenn ich halt gerade Lust und Zeit darauf habe. Sondern es bedeutet Selbstverleugnung. Weg vom egoistischen Denken, hin zur Bereitschaft, aus Liebe zu Gehorsam, dass er jedes Thema beeinflussen darf. Bedeutet auch, einander zu dienen und manchmal zu leiden. Und wenn nötig, sogar zu sterben. Da lesen wir in Lukas 9,23, sagt Jesus, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Oder auch in Lukas 14, Vers 33 sagt er, genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Nachfolge bedeutet also nicht immer nur Freude, Spaß und Leichtigkeit. Nein, manchmal ist es auch richtig schwer. Sie durchdringt das ganze Leben und konkret wird das in vielen Bereichen. Und ich möchte euch heute zwei Beispiele geben. Zum Beispiel das Thema Finanzen. Wie gehen wir, oder wie gehst du, und auch ich selber muss mir das immer wieder sagen, damit um? Fragen wir uns zum Beispiel, wie viel von meinem Geld möchte ich Gott geben? Oder vielleicht kannst du die Frage auch mal umstellen und fragst dich, wie viel von Gottes Geld, was er mir schenkt, bin ich bereit oder kann ich noch für mich verwenden? Also oft fragen wir uns und sehen es als selbstverständlich an, dass es mein Geld ist, was ich hart verdiene mit harter Arbeit. Aber eigentlich ist auch das Geld ein Geschenk Gottes, das wir haben dürfen und das wir verdienen dürfen. Und vielleicht können wir die Frage mal umdrehen und uns nicht fragen, wie viel von meinem Geld gebe ich Gott zurück, sondern ich glaube, wir können uns manchmal auch fragen, oder das uns bewusst machen und fragen, wie viel von Gottes Geld wir für uns alleine verwenden dürfen. Und vielleicht eine sehr herausfordernde Frage, die ihr auch gerne später diskutieren könnt, aber ich glaube, das zeigt das Prinzip auch gut. Kann ich an deinem Kontostand erkennen, dass du Gott nachfolgst? Oder geht es jetzt innerlich bei dir schon los und du findest viele Ausreden und denkst, ja, aber ich brauche doch das doch dafür und wenn ich spare und das und meine Altersvorsorge. Und ich glaube, es sind viele gute Argumente, aber das Prinzip dahinter wird, glaube ich, gut deutlich. Folgst du Gott nach, auch beim Thema Finanzen? Oder sagst du jetzt schon, oh Jesus, das geht mir wirklich zu weit. In dem Bereich Das lässt du lieber mich allein entscheiden. Und da entscheidest du nicht mit. Ist dein Leben auf Gewinn und Besitz ausgerichtet oder eher auf Jesus? Dürft ihr euch gerne mal heute Nachmittag noch weiter Gedanken drüber machen. Und ich finde, die gleiche Frage kann man sich auch beim Thema Zeit stellen. Fragst du, wie viel von deiner Zeit kannst du Gott geben? Oder fragst du, wie viel von seiner Zeit kannst du für dich nutzen? Und ein weiteres Beispiel, was ich euch noch geben möchte, ist der Bereich Freizeit, wo Jesus vielleicht auch dein Leben beeinflussen darf oder noch mehr. Laut einer Umfrage verbringen die Deutschen täglich über 10 Stunden mit der Nutzung von Medien. Alles auf Finanzen? Medien, ja. Das bedeutet, dass wenn man im Durchschnitt noch ungefähr 7 Stunden 45 schläft, dass man nur noch ca. 26% von seinem Leben oder am Tag, wo man wach ist, eine medienfreie Lebenszeit pro Tag hat. Ich dachte mir, wow, das ist ganz schön viel, kann ich nicht mithalten. Also bei mir ist es, glaube ich, anders, aber ich glaube auch ganz oft unterbewusst hören wir irgendwo Radio, läuft ein Fernseher oder wir sind im Internet auch viel unterwegs. Das Handy und Smartphone hat ja viel Zeit, nimmt es auch in Anspruch und ich glaube, es ist auch cool, dass wir das haben und wir können viel damit machen und trotzdem lassen wir uns da vielleicht auch beeinflussen. Und wenn ich mir überlege, dass nur noch 26% meiner freien Zeit frei sind von Medien, dann ist das ganz schön wenig, beziehungsweise lasse ich mich ganz schön viel beeinflussen von den Medien unserer Zeit. Häufig ist es gar nicht bewusst, was wir auditiv oder auch visuell wahrnehmen und was uns prägt. Von was möchtest du dich prägen lassen? Von den Medien, von den Filmen, von den Serien, Liedern unserer Zeit und unserer Welt? Oder möchtest du dich prägen lassen von Jesus und dich von ihm verändern lassen? Ich sehe eine Gefahr darin, dass wir uns durch diese viele Zeit, die wir mit Medien verbringen und die uns beeinflussen, auch biblische Maßstäbe herunterschrauben und mehr der Welt anpassen. Da bedeutet auch Jünger sein, sein Denken und Wollen immer mehr an Jesus anzupassen. Und da wird es vielleicht auch konkret, dass uns schwer, dass wir gehorsam leben müssen. Und vielleicht sitzen wir das ein oder andere Mal vor dem Fernseher oder schauen eine Serie, wo wir eigentlich wissen, okay, jetzt wäre es dran auszuschalten. Weil das, was ich da sehe, tut mir selber nicht gut oder entspricht nicht dem Willen Gottes. Oder es kann bedeuten, dass du einen Abend im Internet surfen vielleicht dagegen tauschst, dass du lieber Bibel liest oder Zeit mit Gott verbringst. Wie viel bist du dafür bereit? Oder vielleicht ist es auch dran, dass du einen liebgewordenen Filmabend, den du eingeplant hast in der Woche, gegen einen Abend mit einem anderen Jünger oder mit anderen Geschwistern aus der Gemeinde tauscht und daran deine Zeit investierst. Denn ich glaube, Jüngerschaft bedeutet auch, geistliche Elternschaft zu übernehmen. Und in dem dritten Punkt möchte ich mit euch noch gemeinsam darauf schauen, wie wir Jesus' Auftrag, macht alle Völker zu Jüngern, konkret in der Gemeinde umsetzen können. Dafür möchte ich wieder Jesus als Beispiel nehmen. Jesus lehrte seine Jünger und viele andere ganz klassisch durch Predigten zum Beispiel. Eine seiner bekanntesten Predigten ist die Bergpredigt. Da hat er nicht nur seine 12 Jünger, sondern viele Menschen gelehrt. Er hat ihnen zum Beispiel das Vaterunser beigebracht, hat viel über das Himmelreich geredet und gelehrt. Eine andere Art von Jesus, um Lehren weiterzugeben, war auch Geschichten zu erzählen. Und ich finde, er war ein Meister da drin, gute Geschichten zu erzählen und die aufs Leben zu übertragen. Aber ich denke auch, besonders viel haben die Jünger gelernt, weil sie Jesus auf Schritt und Tritt begleitet haben und ganz nah an ihm dran war. Jesus nahm seine Jünger, also besonders die 12, einfach mit dahin, wo er mitgegangen ist. Er nahm sie fast überall mit hin. Manchmal hat er sich zurückgezogen, weil er Ruhe und Stille brauchte und hat gesagt, jetzt brauche ich mal Zeit für mich oder für Gebet, um Zeit mit meinem Vater zu verbringen. Aber sonst nahm er sie überall mit hin. Die Jünger waren dabei, als er heilte, zum Beispiel. Und sie sind dabei, wenn er mit den Pharisäern diskutiert hat. Sie haben gemeinsam mit ihm gefeiert. Und sie sind mit ihm durch die Lande gezogen und waren wandern, haben mit ihm gemeinsam gegessen. Sie können lernen von ihm, weil sie sich in seiner Nähe aufhalten. Augenzeugen wurden von dem, was Jesus getan hat. Und dann, ganz allmählich, färbte sein Charakter mehr und mehr auf die Jünger ab. Und zudem war Jesus auch mit einer ganzen Gruppe unterwegs. Jesus berief ganz bewusst 12 Jünger. Er gestaltete Jüngerschaft als Gruppenprozess. Und wenn wir in die Evangelien schauen, entdecken wir, dass sie täglich unterwegs waren miteinander. Und manchmal gab es auch Spannungen oder Streit. Zum Beispiel haben die Jünger miteinander gestritten, wer im Himmel wohl neben Jesus sitzen darf. Und dann haben sie sogar noch ihre Mutter mit dazugezogen, die ein gutes Wort einlegt. Und Jesus nimmt aber diese Themen, die sich in der Gruppe aufgekommen sind, auf und hat sie zum Thema gemacht. Und so durfte der Charakter der Jünger sich neu formen, sie durften sich verändern und mehr werden wie Jesus. Und was bedeutet das jetzt aber für uns, voneinander lernen in der Gemeinschaft, auch heute, hier bei uns in der Gemeinde oder für uns persönlich? Jesus ist nicht mehr auf der Erde, wir können ihm nicht mehr Schritt für Schritt folgen. Aber Jesus hat uns den Auftrag gegeben und da können wir auch von ihm lernen. Bevor wir genauer hinschauen, müssen wir gleich einen Punkt mitdenken. Und das erste Mal in der Geschichte sagt Jesus zu seinen Jüngern, mache zu Jüngern, aber nicht zu Jüngern von denen selber. Also sie sollten nicht machen zu Petrus Jüngern oder zu Andreas Jüngern, sondern sie sollten andere Menschen auch zu Jesus Jüngern machen. Früher sind die Menschen, habe ich am Anfang gesagt, den einzelnen Personen gefolgt und dann waren sie Jesu Jünger und dann irgendwann konnten sie eventuell selber Menschen zu Jüngern machen. Aber auch heute soll es so sein, dass wir Menschen zu Jüngern machen sollen, aber ich soll jetzt nicht einzelne Personen zum Beispiel zu Rahel Jüngern machen, sondern mein Auftrag ist es, andere Menschen zu Jesus Jüngern zu machen. Und Menschen können da trotzdem, als wenn ich Vorbild bin, von mir lernen und vielleicht auch im Glauben wachsen. Und ich kann sie dazu anleiten und schauen, dass sie zu Jesu Jüngern werden, weil wir gemeinsam auf Jesus schauen. Und wenn wir andere Menschen zu Jesu Jüngern machen möchten, müssen wir bereit sein, Zeit zu investieren und unser Leben zu teilen. Und das auch, glaube ich, mit Menschen, die wie die Jünger damals manchmal auch Chaoten sind und gar nicht so einfach, die wir uns vielleicht nicht immer ganz selber aussuchen, aber Menschen, die lernbereit sind und die sagen, ja, ich möchte Jesus noch ähnlicher werden. Und ich möchte euch von mir erzählen, wie ich das schon einmal erlebt habe vor ein paar Jahren, wo ich für einen Zeitraum mit einer jungen Frau Jüngerschaft erlebt habe. Und da glaube ich nicht, dass ich diejenige bin, die das perfekt kann und deswegen als Superbeispiel hier oben stehe, um euch das zu erzählen. Aber ich glaube, dass Menschen, für die wir Verantwortung übernehmen, keinen perfekten Glauben brauchen, in dem alles klar ist oder in dem immer alles gut und perfekt ist, aber einen Glauben, den wir echt leben und an dem sie Anteil nehmen können und dort dadurch auch in ihrem Glauben wachsen. Deshalb glaube ich, kann ich auch euch von mir als Beispiel erzählen. Nicht, weil mein Glaube perfekt ist und ich immer alles weiß und es so gut lebe, sondern weil es darum geht, dass wir echten Glauben weitergeben. Und das ist schon einige Jahre her, da habe ich noch in der Nähe von Hamburg gewohnt, da kam eine junge Frau auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich ihre Mentorin sein möchte. Sie hat mich in unterschiedlichen Situationen ein paar Mal erlebt und hatte das Gefühl, dass ich im Glaubensleben schon ein paar Schritte weiter vorne bin als sie und sie wollte gerne wachsen und weiterkommen. Sie war lernbereit und wollte sich auch verändern und hat gemerkt, dass sie dafür Unterstützung braucht und hat mich gefragt, ob ich sie dabei begleiten möchte. Ich habe mir ein bisschen Bedenkzeit gegeben, weil es auch das erste Mal war und ich dachte, wow, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich dafür so geeignet bin. Aber ich habe mir dann gedacht, ja, warum nicht? Wir können uns gemeinsam auf den Weg machen. Und dann haben wir vereinbart, dass wir uns einmal die Woche gemeinsam treffen. Und wir haben uns ein Buch zur Unterstützung genommen, zur Hilfe, in dem es auch um verschiedene Herzenseinstellungen und Lebenseinstellungen im Glauben ging. Und wir haben uns einmal die Woche fest verabredet, um in diesem Buch zu lesen, in die Bibel zu schauen und zu diskutieren, über verschiedene Stellen zu überlegen, was bedeutet es für unser Leben heute. Und da gab es auch Themen wie zum Beispiel Finanzen. Ich habe ihr erzählt, wie ich mit meinem Geld umgehe, seitdem ich arbeite und wie ich die Bibel dazu verstehe. Und sie hat mich immer wieder gefragt, was es für mich bedeutet oder wie es sein kann. Und wir haben ganz offen auch unser Leben miteinander geteilt. Und dann haben wir über Themen geredet wie Partnerschaft, Christsein im Beruf und so weiter. Wir haben auch dann immer wieder in die Bibel geschaut und überlegt, was bedeutet das für unser Leben, wie können wir es umsetzen. Gemeinsam haben wir reflektiert, geschaut, wie hat es gut geklappt, wie kann es weitergehen. Und manchmal haben wir auch diskutiert über Themen, ob es gut so ist, wie der ein oder andere das sieht, oder auch ich selber, oder ob man das anders sehen kann. Und so würde ich sagen, war diese Zeit, die wir miteinander verbracht haben, nicht nur für sie hilfreich und lehrreich, sondern auch für mich ein Gewinn. Wir haben beide in dieser Zeit auch gelernt, voneinander und miteinander. Und wir haben uns ganz viel Zeit auch genommen, um gemeinsam zu beten, füreinander und für auch Anliegen der Zeit und der Welt. Und immer wieder haben wir auch mal unsere Freizeit gemeinsam miteinander verbracht, haben uns zum Abendessen verabredet oder waren in einer Gruppe unterwegs wandern. Und so konnte sie aber tatsächlich von mir lernen in den verschiedenen Bereichen. Nur weil wir gemeinsam Zeit miteinander verbracht haben, hat sie erlebt, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Nur weil wir gemeinsam verschiedene Anliegen im Gebet miteinander geteilt haben und gemeinsam gebetet haben, konnte sie lernen oder hat sie erlebt, wie ich bete. Und nur weil wir Themen diskutiert haben, konnte sie sich neue Meinungen bilden oder auch ich. Und ich darf Vorbild sein und dafür bedeutet es aber auch, dass ich das tun muss, was ich im anderen sehen möchte. Wenn ich möchte, dass jemand in Evangelisation wächst, dann hilft es nicht, wenn wir nur zusammen beten, sondern ich würde sagen, dann muss ich mit dem Menschen evangelisieren gehen. Und dann kann ich die Person mit an die Hand nehmen und sie kann sehen, wie ich das tue. Und ich kann ihr ein Beispiel sein. Und dann kann sie davon lernen und trotzdem ihren eigenen Stil entwickeln. Wenn ich möchte, dass jemand im Gebet wächst, dann muss ich mit dem Menschen zusammen beten. Sonst, glaube ich, passiert da nur wenig. Und wenn ich möchte, dass oder dem anderen zeigen möchte, was dienen bedeutet, dann ist es mein Auftrag als Vorbild, dem anderen zu dienen. So kann der andere, denke ich, an meinem Beispiel oder an unserem Beispiel lernen und lernen, Jesus ähnlicher zu werden. Und es ist, wie ich schon gesagt habe, unser Auftrag und wir als Gemeinde haben es uns zur Vision gemacht. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir als Gemeinde noch viel mehr Jüngerschaft oder auch geistliche Elternschaft leben, ganz praktisch. Am besten wäre es, wenn jeder von uns eine Person hätte, die schon 2 bis 3 Schritte weiter ist im Glauben als man selber und dass man voneinander lernen kann. Cool wäre es, wenn jeder von uns einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter hätte, mit dem er im Kontakt ist und wo er sich prägen lassen kann. Und gleichzeitig auch vielleicht für eine andere Person geistlicher Vater oder geistliche Mutter ist. Und wahrscheinlich fallen dir jetzt viele Ausreden ein, warum du das nicht sein könntest oder warum du das nicht leben willst. Das geht mir auch oft so, weil das ist viel Zeit zum Beispiel, die man da rein zu investieren hat. Ich habe gesagt, wir haben uns zum Beispiel einmal die Woche getroffen, um das zu machen. Und dann, wenn ich jetzt über meinen Alltag nachdenke, denke ich mir, oh, einmal die Woche noch ein Termin. Oder du denkst, ja, ich habe schon viele Aufgaben in der Gemeinde übernommen. Oder auch an der Arbeit ist es voll, vielleicht engagierst du dich im Verein. Vielleicht bist du aber auch einfach nur bequem. Oder du hast Angst, was dort auf dich zukommt und denkst, das ist eine ganz schön große Aufgabe. Ich weiß nicht, ob ich die leisten kann. Und ja, es stimmt, es ist nicht immer einfach und es kostet Zeit. Aber genau das bedeutet Nachfolge. Und wenn wir gemeinsam wachsen, dann glaube ich, bedeutet das auch Freude und kann es Spaß machen. In der Arbeitswelt ist dieses Prinzip ganz normal. Es gibt einen Meister, der seinen Lehrling mitnimmt zu seiner Arbeit und ihm das zeigt. Oder im Sport suchen wir uns auch Trainer. Und meistens ist der Trainer ein bisschen besser als man selber und kann uns motivieren und herausfordern, ein neues Ziel zu erreichen. Das versuchen wir selten alleine. Und unsere Kinder in der Schule überlassen wir auch nicht ihnen selber und sagen, ja, jetzt lernt mal lesen und schreiben, sondern wir geben ihnen Lehrer und Lehrerinnen an die Hand, die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen und weiter zu lernen. Aber in unserem Glaubensleben machen wir das ganz oft anders. Da lebt jeder für sich. Und mir geht es häufig auch so. Und am liebsten mache ich solche Themen auch mit mir selber aus oder nehme mir ein gutes Buch und denke, das reicht. Aber ich glaube, wir dürfen uns auch Trainer suchen. Meister vielleicht in bestimmten Themen, wo wir wachsen wollen. Oder einen geistlichen Vater oder Mutter, die uns herausfordert, uns fördert, mit uns vielleicht auch kämpft, wenn es schwierig wird und wir eine Durststrecke haben. Und die uns helfen, unsere Ziele zu erreichen, da wo wir wachsen wollen. Lasst uns das ändern, dass wir das nicht nur alleine machen, sondern dieses Prinzip der geistlichen Elternschaft auch hier bei uns in der Gemeinde leben. Vielleicht kannst du überlegen, für wen kannst du geistliche Elternschaft übernehmen. Und meine Erfahrung ist, dass wenn wir hier oben eine Predigt anhören oder ich predige, dass jetzt vielleicht manche darüber nachdenken, aber es dann doch ganz schnell wieder im Sande verläuft oder man auch nicht weiß, wie man das praktisch umsetzen kann. Und deshalb möchte ich euch unterstützen und euch anbieten, dass ihr nach der Predigt gerne auf mich zukommen könnt, wenn ihr sagt, okay, ich glaube, es ist dran, dass ich eine geistliche Mutter oder ein geistlicher Vater für jemanden bin. Ich würde mich da gerne investieren. Und wenn du sagst, okay, ich möchte gerne in einem, vielleicht auch nur in einem einzelnen Bereich in meinem Glauben, in meiner Nachfolge wachsen und bräuchte jemanden, der mich dabei unterstützt, der mich trainiert, dann kannst du auch auf mich zukommen und ich würde dann euch vielleicht vermitteln. Weil ich glaube, Gott hat solche Beziehungen oder auch solche Begegnungen schon vorbereitet und gehe davon aus, dass das gut passt. Und dann ist es vielleicht nicht, manchmal ist es vielleicht auch schwer zu sagen oder wir sind ja auch alle sehr demütig und würden jetzt wahrscheinlich nicht sagen, okay, ich bin schon so weit im Thema Gebet und deswegen glaube ich, dass der oder diejenige da noch nicht so weit ist und ich spreche die Person mal an und sage jetzt, ich glaube, du brauchst mal Unterstützung im Gebet. Ich möchte gerne deine geistliche Mutter sein, das fällt uns auch allen schwer. Aber ich glaube, dass wir viele Menschen hier sitzen, die tatsächlich in manchen Bereichen einfach schon ein bisschen weiter sind als andere und dass wir da voneinander und miteinander lernen dürfen. Deswegen kommt gerne am Ende des Gottesdienstes auf mich zu und sagt einfach, ja, ich habe Lust und Zeit oder möchte mich da auch investieren. Ich finde, das ist wichtig. Oder auch wenn du sagst, ich möchte gern wachsen in einem Bereich und könnte da einen Trainer gebrauchen. Und des Weiteren haben wir ja gerade noch gehört, dass Jüngerschaft auch in Gemeinschaft gelebt wurde. Und auch da möchte ich nochmal mit euch schauen, wie wir das in unserer Zeit heute leben können. Als ganze Gemeinde oder ich denke auch als Hauskreis ist das möglich. Jesus war mit einer Gruppe ganz unterschiedlicher Männer unterwegs. Es kam zu Auseinandersetzungen, zu Diskussionen, Fragen, manchmal auch zu Rechtweisungen. Und ich glaube, es war nicht immer einfach, mit so einem vorlauten Simon unterwegs zu sein oder so einem Zöllner Matthäus, der ganz anders geprägt war als die Fischer. Aber in der Gemeinschaft haben sie voneinander gelernt. Und ich glaube, dass Hauskreise auch so ein Ort sein können, wo wir Jüngerschaft praktisch leben können. Und das ist eine ganz schön große Aufgabe, finde ich, für eine kleine Gruppe. Aber ich möchte euch herausfordern, selbst mit darauf zu achten, dass euer Hauskreis eine solche Gruppe ist, wo das geschehen darf. Und Paulus fragt die Gemeinde in Philippi, ob sie eine solche Gruppe sind. Also er spricht die ganze Gemeinde an. Aber auch wir, denke ich, können uns die Frage stellen. Und ich möchte mal euch vorlesen, was Paulus sagt in Philipper 2, 1-2. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen. Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe. Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Diese Frage könnt ihr euch mal stellen, ob euer Hauskreis eine solche Gruppe ist, wo es diese Eigenschaften gibt. Und fangt am besten selber bei euch selber damit an. Du kannst dich fragen, ermutigst du andere, andere Christus nachzufolgen? Tröstest du andere in Liebe? Bist du mit anderen im Heiligen Geist verbunden? Bist du barmherzig? Zeigst du Mitgefühl? Und haltet ihr als Hauskreis zusammen, auch dann, wenn es schwierig wird? Und wenn du das selber hineingibst, glaube ich, kann euer Hauskreis oder eine Gruppe wachsen und gleichzeitig kannst du auch vielleicht Themen einbringen, Fragen diskutieren, wo es dir gerade schwerfällt, was bedeutet in dem Fall Jesus zu folgen für mich in meinem Leben heute? Oder unterstützt ihr euch im Gebet? Ich denke, das ist noch das, was wir als Hauskreis am meisten machen und das auch wichtig ist. Aber bist du so offen und erzählst deinen Hauskreismitgliedern, wenn es für dich gerade Opfer bedeutet, Jesus nachzufolgen oder richtig schwer ist, wenn dein Glaubensleben gerade mal nicht ganz oben auf dem Höhenflug ist, sondern vielleicht durchs Tal gehst. Aber ich glaube, dafür sind wir als Gemeinschaft da. Und ich möchte euch motivieren, euch da auch ja, dafür zu sorgen, dass euer Hauskreis eine solche Gruppe ist, wo ihr das leben könnt. Und auch da, falls du keinen Hauskreis hast, möchte ich dir meine Unterstützung anbieten und du kannst nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und sagen, ja, du hast Interesse daran, im Hauskreis teilzunehmen. Wir haben einige Hauskreise bei uns in der Gemeinde, manche treffen sich wöchentlich, manche treffen sich 14-tägig und da gibt es bestimmt noch einen Platz, wo du dazukommen kannst und teilhaben darfst, um das zu leben. Jesus ruft uns in seine Nachfolge. Er sagt zu dir, komm, folge mir nach. Bist du bereit dazu? Und Jesus fordert dich auf, mache zu Jüngern. Wie viel bist du bereit zu geben?